SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die zweite von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinche Gütschjeter. Es ist ein autobiografischer Roman, der erste Roman des Lyrikers Dinche Gütschjeter. In unserer ersten Folge sind vor allem die Frauen seiner Familie zu Wort gekommen. Armut, Zwangsheirat, Lieblosigkeit und Gewalt prägen ihre Leben in der Türkei Anfang und Mitte des letzten Jahrhunderts. Auch Fatma, seine Mutter, wächst in Not auf und kann sich ihren Mann nicht selbst aussuchen. Ein Yilmaz will sie zur Frau. Er arbeitet als Gastarbeiter in Deutschland und hat einen riesengroßen Kopf. Viel mehr weiß sie nicht von ihm. Viel mehr muss sie auch nicht wissen. Ablehnen kann sie ihn sowieso nicht. Ihr Vater ist tot, ihre Brüder ohne Arbeit. Deutschland ist ihre einzige Chance. Es lesen Sema Peuras und Hasan Taschken.
Der erste Brief. Yilmaz. Liebster Papa, ich bin jetzt seit 2 Monaten in Deutschland. Mir geht's gut. Die Taranersuppe und der frische Käse fehlen mir ein wenig. Habe jetzt einen Arbeitsplatz in der Fabrik. Werde gut verdienen und wer weiß, vielleicht kann ich mir sogar bald einen Mercedes kaufen. Ich lege einen 100-Mark-Schein mit in den Umschlag. Kannst du bitte, wenn du wieder in die Stadt fährst, mit diesem Geld für Mutter 5 Meter Seide kaufen? Sie soll sich ein neues Kleid schneidern lassen und stolz damit durch das Dorf laufen, stolz wie ein Pfau. Noch lebe ich in einer Arbeiter-WG. Wenn ich meine eigene Wohnung habe, schicke ich euch die Papiere vom Amt. Damit könnt ihr ein Visum beantragen. In stiller Sehnsucht umarme ich euch beide. Yilmaz, Nettetal, 1966.
Der Kokon, Fatma. Die Tage kommen und gehen. Die deutschen Nachbarn schenken uns noch mehr Möbel. Ich freue mich besonders über die Puppe. Ihr fehlt ein Bein, das finde ich aber nicht tragisch. Aus der alten Kissenhülle nähe ich ihr ein Kleidchen. So sieht sie wieder vollkommen aus. Yilmaz findet eine Porzellankanne. Ich setze Tee darin auf. Der Tee hier schmeckt ein wenig bitter. Egal. So langsam finde ich meine neue Heimat. Die Kanne schenkt mir eine Erde, auf der ich mich ausbreiten kann. Yilmaz gibt mir 20 deutsche Mark, damit ich mal allein einkaufen gehen kann. Ich überlege zuerst, was ich mit dem Geld alles für meine Familie in der Türkei kaufen könnte. Aber noch ist es zu früh. Ich nehme den Schein und gehe in einen Laden. Schau gar nicht so richtig auf die Verpackungen. Hinter der Kasse steht ein Mann im weißen Kittel, trägt eine Brille. So verkleiden sich bei uns die Professoren. Er will mir was sagen. Nikis, Nikis! Ich werfe ein paar Packungen in den Korb, gebe dem Mann den Schein. Er gibt mir 2 Münzen zurück. 4 deutsche Mark habe ich noch in der Tasche. Damit kaufe ich ein Brot von der Bäckerei und laufe stolz nach Hause. Yilmaz kommt von der Arbeit zurück, schaut sich die Sachen an und lacht laut als Seife statt Butter, Leberpastete statt Marmelade, Shampoo statt Öl habe ich gekauft. Er lacht wie ein Fohlen auf seiner Hochzeit. Gott soll dich bestrafen, sage ich. Du machst mich zum Narren, du lachst mich aus. Er lacht lauter, die Pakete werfe ich ihm an seinen riesigen Kopf. Er versteckt sich hinter der Tür, er lacht weiter. Ach, Yilmaz, der liebe Gott soll dich bestrafen. Abends kommen die Männer, einige mittlerweile auch mit Frauen. 2 bis 3 Kannen Tee trinken wir bei jedem Treffen. Die Gesichter der Frauen sind wie bröckelnde Gartentore. Die Sehnsucht quält uns, die Sehnsucht nach Menschen. Hier sieht man nur Maschinen, jammern die meisten. Wir müssen mit unserem Schicksal klarkommen, widerspreche ich wie ein Kommandant. Auch die Freude der Männer geht nach kurzer Zeit verloren. Nichts mehr mit billigem Wohnen im Arbeiterheim. Die Miete, die Verantwortung und eine wehleidige Frau. Die Freude am Ficken entschädigt nicht für alle Umstände. Die Frauen werden schwanger und jammern noch mehr. Yilmaz gibt mir 50 deutsche Mark. Ich soll mit den Frauen spazieren gehen und sie aufmuntern. gut, die Parks sind die billigsten Orte. Bei jedem Treffen wundern wir uns, warum die Enten immer noch lebendig im See schwimmen. Die müssten doch längst im Kochtopf sein. Ach, egal. Neues Land, neue Sitten. Bevor ich meine eigene Last loswerde, springe ich in die Rolle der erfahrenen Touristenführerin. Ja, mashallah. Jedes Wochenende versammeln sich die Neuen bei uns. Wir geben unser Bestes, versuchen, aus Dorfweibern elegante Damen zu zaubern. Tragen Miniröcke? Doch das Kopftuch bleibt. So ganz gottlos wollen wir ja doch nicht sein. Die türkische Sendung im WDR, die Stimme von Yüksel Pazarkaya, mahnt uns jeden Abend zur Vernunft. Bitte, ihr Damen, geht nicht in euren Hausklamotten auf die Straße. Gebt kein schlechtes Gastarbeiterbild ab. Was das auch heißen mag. Aber natürlich, wir sind gewohnt, das zu machen, was man uns sagt. Wir sind die freiwilligen Diener des Schicksals. An der Grenze zu Holland soll es ein kleines Dorf geben, Lobberich, mit vielen Fabriken. Arbeiter werden gebraucht. Die Chefs stehen mit großen Plakaten vor den Toren und stellen jeden umarmend ein. Yilmaz, mein fauler Lümmel, möchte nicht im Bergbau arbeiten und will sich das kleine Dorf anschauen. Wir haben hier unsere Wohnung, haben ein kleines Umfeld. Lass uns bitte hier bleiben, flehe ich ihn an. Aber er überhört meine Bitte. Wir packen und fahren zu diesem kleinen Dorf, Lobberich. Yilmaz bekommt eine Stelle in der Gießerei. Ich warte auf ein Kind. Alles, was in meine Scheide fließt, soll keimen. Das ist mein größter Wunsch. Doch es bewegt sich nichts. Die Gebärmutter bleibt eine kahle Höhle, eine kleine Bühne für meine Monologe. Aus dem Dorf kommt das erste Bild. Mama in der Mitte, rechts Hassan, links Mehmet Ali. Auf der Rückseite die Handschrift von Hassan. Eine leblose Erinnerung an die Schwester, schreibt er. Leblos? Nein, Hassan, wieso leblos? In euren Gesichtern sehe ich, wie sich die ganze Welt dreht. Ich stelle das Bild auf den Nachttischschrank neben den Wecker. Wenn Yilmaz schläft, spreche ich mit diesem Bild. Ich weine heimlich. Ja, auch ich habe Sehnsucht. Die Sehnsucht, die oft mehr Gewicht hat als das Schicksal. Auch in den kommenden Monaten bleibt meine Gebärmutter ein unbearbeitetes Feld. Yilmaz, ich möchte arbeiten, finde eine Stelle für mich. Er findet eine Stelle in einer Schuhfabrik. Sevim, die am gleichen Band arbeitet, verrät mir, dass sie schwanger ist. Ich umarme Sevim. Nachher kommt mir die eigene, die fruchtlose Erde in den Sinn. Die Tränen fließen auf die Schuhe. Ich kann sie nicht stoppen. Der Abteilungsleiter Willi stellt sich zu mir und schreit mich an. Ich verstehe ihn nicht. Er schreit, meine Lippen zittern. Er schreit, ich weine. Er schreit, meine Lippen zittern. Er wird immer lauter. Die Schuhe werfe ich ihm an den Kopf, brülle aus vollem Hals, Arschloch. Gott vergib mir. Erschreckt zieht er sich zurück. So ist es hier also. Du musst dich wie ein Hahn aufstellen, damit du deine Ruhe hast. Ich schließe mich in der Toilettenkabine ein, weine, bis die Leber austrocknet. Abends läuft eine Serie im Fernsehen, Heidi. Ein Mädchen ohne Eltern, das mit seinem Opa in den Bergen lebt. Es ist immer fröhlich, läuft und tanzt barfuß. Wie genüsslich es die Ziegenmilch trinkt. Heidi mache ich mir zur Leidensgenossin. Mit ihr lache, mit ihr weine ich. Bringe ein paar Schuhe aus der Fabrik, die für die Tonne aussortiert wurden. Die will ich ihr schicken. Frage Willi, wie das möglich ist. Er lacht mich aus. Arschloch, keiner kann mir helfen. Ich denke an Heidi, sie wird sich doch erkälten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihr die Schuhe zu schicken. Es muss. Unsere Sippe wächst und gedeiht in Deutschland. Viele kommen als Touristen, bleiben einfach hier, finden Schwarzarbeit. Auch meine Brüder. Bis sie ihre eigene Wohnung haben, nehmen wir sie alle bei uns auf. Wie ich schon gesagt habe, Yılmaz ist ein fauler Lümmel. Fremde Männer, die er in einer Kneipe kennengelernt hat, bringen ihn auf die Idee, aus Istanbul Webmaschinen zu importieren. Die könne man hier zum vierfachen Preis verkaufen. Er kündigt seine Stelle und fliegt nach Istanbul. Ja, wer nicht zurückkommt, ist Yılmaz. Ich gehe zur Bank, sage dem Mann am Schalter, dass er mir 100 deutsche Mark geben soll. Er schüttelt den Kopf. Kann ich nicht, sagt er. Sie haben hier 20.000 deutsche Mark Schulden. Ach, Yılmaz, was machst du da? Was machst du? Yılmaz hat meine Unterschrift gefälscht, bei der Bank einen Kredit aufgenommen. Nach 6 Monaten kehrt er mit nacktem Hintern zurück. Natürlich hat man ihn betrogen. Eines Mittags klopfen 5 Männer an die Tür. Sie wollen Yılmaz sehen. Warum? Frage ich. Auch von denen hat er sich Geld geliehen. Mit meinem Schwager Mustafa bitten wir um 2 Monate Frist. Ich laufe zu Willi, lasse mich für jedes Wochenende, für jede Überstunde eintragen. Verbringe mehr als 12 Stunden am Tag in der Fabrik. Im Bett rechne ich alles zusammen. Es reicht vorne und hinten nicht. Laufe zu meinen Brüdern, zu Freunden, zu Verwandten, die mit Hilfe von Yılmaz eine Stelle gefunden haben. Bitte alle um Geld. Die Klinken sind dornig. Die Klinken sind dornig. Die Schlösser verrostet. Leider, Fatma, leider, Fatma. Meine Brüder lassen schon ihre ersten Häuser in der Türkei bauen. Leider, Schwester. Sie raten mir, mich von Yılmaz zu trennen. Aber ohne ihn wären wir noch alle in der Türkei. Er hat es doch möglich gemacht, dass wir hier sind. Meine Worte will keiner hören. Nein, wegen Geld werde ich meinem Mann nicht den Rücken kehren. Er ist faul, bequem, aber im Vergleich zu anderen Männern lieb zu mir. Nein. Keiner will meine Worte hören. Die Ohren sind taub. Ich fahre mit meinem Schwager Mustafa nach Grevenbroich zu Ibrahim, einem ehemaligen Arbeitskollegen von Yılmaz. Erzähle ihm die ganze Geschichte. Yılmaz hat sich wie ein Esel benommen, aber ich bitte dich, Schwester Fatma, lass dich nicht von ihm scheiden. Du weißt, eine geschiedene Frau ist Futter für versiffte Instinkte. Auch deine Brüder werden dir nach 3 Tagen die Tür zeigen, sagt er und zählt das verdammte Geld auf meine Hand. Mein Lümmel wird nicht klug, versucht neue Geschäfte zu stemmen. Kauft von einem türkischen Großhändler in Düsseldorf jede Menge Knoblauchwurst und versucht, das stinkende Zeug in Kneipen zu verkaufen. Wer will denn hier schon Wurst kaufen? Alle wollen für mehr Häuser in der Türkei sparen. 1 reicht nicht. 2 müssen es sein. 3, 4, dann ein Sommerhaus, einen Laden. Fatma flattert auf der Spitze eines Schuldenbergs. Alle anderen bauen ihre Häuser. Yılmaz übernimmt eine Kneipe, eine 2. Arbeitsstelle für mich. Vor der Schicht in der Fabrik beginnt der Tag mit Putzen in der Kneipe. Nach der Schicht in der Fabrik geht es weiter. Das Geschirr in der Spüle, die verschissenen Toiletten voller Aschenbecher, alle und alles wartet auf mich. Meine Gebärmutter gibt immer noch kein Signal. Ich habe keine Zeit, mir die Haare zu kämmen, hole aber die Kinder von Nachbarn und Verwandten zu mir nach Hause, koche für sie, atme diesen Duft von Kinderleben in meine Lunge ein. Singe Schlaflieder, stricke Pullunder und Socken. Eines Morgens kehre ich vor der Kneipentür das Laub weg. Mutter kommt mit einer Plastiktüte in der Hand. Sie hat sich wieder mit der Schwiegertochter gestritten. Ja, natürlich kannst du bei mir bleiben, Mutter. Sie setzt sich auf die Stufen des Eingangs, Eine deutsche Frau und ein dunkelhäutiges Kind gehen Hand in Hand an uns vorbei. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Gott, du bist der Allmächtige, du bist der Gnädige, bitte. Meine Mutter kann sich wieder nicht beherrschen. Was soll denn so ein Kind? Sowas wie einen Hundewelpen willst du doch nicht haben, oder? Ein Kind, Mutter, ein Kind möchte ich haben. Es kann von mir aus Staub und Schlamm sein. Ein Kind, das ich an meine Brust legen kann. Mehr will ich in diesem Leben nicht. Yılmaz hat einen Videorekorder und ein paar Kassetten gebracht. Meine Lieblingsschauspielerin Fatma Grig spielt die Nomadin, die mit ihrem Volk auf Kamelen von einem Land zum anderen zieht. Sie gebärt ein Kind. Während einer Umsiedlung wird das Kind von einem Adler aus der Wiege auf dem Kamel geraubt. Sie verfolgt den Adler, sie findet ihn auf einem Bergrücken, sie kämpft um ihr Kind, dann fallen sie beide vom Berg herab. Beide sterben. »Schmore in der Hölle, du miese Adler«, brülle ich den Bildschirm an. »Heule und brülle, heule und brülle, heule Rotz und Tränen, du miese, abscheulicher Adler!« Meine Stelle in der Schuhfabrik kündige ich und beginne in einer anderen Firma, die Vergaser für Mercedes herstellt. Der Stundenlohn ist besser, so kann ich schneller die Schulden abbezahlen. Mit der Kneipe läuft es so einigermaßen. Die Einnahmen sind nicht schlecht, doch unterm Strich bleibt es ein Verlustgeschäft. Die Spieler borgen sich Geld von Yılmaz, auch Freunde und Verwandte. Mit dem Geliehenen fahren sie heimlich in die Casinos oder in die Bordelle. Yılmaz schafft es nicht, Nein zu sagen. Die Liste der Schuldner wird immer länger. Die Stammkunden bezahlen nur den Tee. Dafür dürfen sie sich den ganzen Tag breit machen und Karten spielen. Für viele ist der Weg in die Küche kein Tabu. Jeden Tag werde ich von der überfüllten Spüle und vom leeren Kühlschrank empfangen. Mein Schwager Mustafa, der seit seiner Ankunft bei uns lebt, zeugt mit seiner Frau, die im Dorf in der Türkei geblieben ist, zwei Kinder. Die beiden mögen sich nicht so besonders. Er ist auch sehr selten in der Türkei. Aber Kinder zeugen, das klappt irgendwie. Gottes Werk. Wieder nach einer langen Schicht komme ich nach Hause und finde die beiden Kinder, Iskender und Hassan, in der Kneipe am Spielautomaten. Mustafa war in die Türkei geflogen, um seine Kinder zu sehen. Seiner dort lebenden Frau hatte er erzählt, dass er mit den Kindern in die Stadt fahre, um Klamotten und Spielzeug zu kaufen. Doch stattdessen hat er sich hierher nach Deutschland gebracht. Beide sehen ängstlich und unterernährt aus, wissen gar nicht, wo sie hier gelandet sind. Ich schreie meinen Schwager an, du hast nicht das Recht, die Kinder von ihrer Mutter zu trennen. Sowas darfst du einer Frau nicht antun. Yılmaz sendet seinem Vater ein Telegramm, man möge sich bitte keine Sorgen um die Kinder machen, die seien jetzt in Deutschland. Auch wenn meine Schwägerin mir in dieser Situation sehr leid tut, es ist wunderbar, wenn Kinder im Haus rumrennen. So vergeht die Zeit. Die Zeit, die immer stehen zu bleiben schien, sie vergeht. Seit 13 Jahren bin ich nun hier, habe immer noch kein Kind. Gehe zu Hojas und lasse mich segnen. Für Hellseher gebe ich Geld aus. Yılmaz fährt mich in eine Kölner Klinik. Der Oberarzt sagt, es gebe eine Verengung in den Eileitern. Mit einer Operation könne man das beheben. Yılmaz übersetzt. Bevor er seinen letzten Satz ausspricht, lege ich mich aufs Bett, spreize meine Beine. Schneide alles weg, was den Weg versperrt. Jetzt, sofort! Bitte ich den Oberarzt, jetzt, sofort. Gebet, Fatma. O gütige Maria, schenke mir ein Kind aus Fleisch, aus Stein, aus Staub, schenke mir ein Kind. Siehst du meine welke Gebärmutter, Maria? Lass dort einen Samen gedeihen, lass ihn durch meine Kehle in den Himmel wachsen. Lass niemanden sagen, Fatma sei erdenlos von der Erde gegangen. Der Gesang der Elfen und Dinscher auf dem Pappelzipfel. Dinscher, in welcher Hölle steckst du? Komm nun hierher zu uns auf die Erde. Siehst du nicht die Frau? Sie will dich an die Brust nehmen. Sie isst und trinkt seit Tagen nicht. Blass ist ihr Gesicht wie ein Kreidestrich. Wie das haltlose Laub lässt sie sich in den Himmel wirbeln. Dann fällt sie, fällt auf das Gestein, das sie mit ihrem Schweigen aufgetürmt hat.
Aber ich bin doch nicht mal in diesem Samen drin, hab keine Hände und keine Füße. Wie soll ich dann zu euch kommen?
Beeil dich nun, hüpfe in den Samen. Wachsen sollen dir die Hände und Füße und ein riesiger Kopf. Dann soll dieser Samen den Fluss in ihre Gebärmutter finden. Dort steht dein Bett, die schöne Ruhe. Der Himmel ist offen wie eine Frucht. Klar ist das Wasser. Die brachliegende Erde zeigt spitze Warzen. Die Zweige tragen die Frucht mit aller Steife. Es ist der richtige Tag. Der richtige Tag, verstehst du uns? Huhu!
Aber versteht ihr mich denn nicht? Ich hab Angst, große Angst. So groß wie Ararat.
Hab keine Angst. Hier wartet eine geschnitzte Wiege auf dich. Zwei saftige Brüste, Lieder, eine milde Stimme. Und ja, so einfach wird die Reise nicht. Aber wir nennen es Leben. Es wird dir den Dorn und die Blüte zeigen, die Wunde und die Heilung, das Loch und das Licht. Fallen wirst du, in dir ein wildes Tier züchten. Die Hoffnung ist im Käfig eingesperrt. Du wirst lernen, das Schloss zu knacken. Das alles ist nur möglich, wenn du den Augen dieser Frau Glanz schenkst.
Und wenn dieser ganze Zirkus mir missfällt, ist eine Rückreise möglich?
So einfach und schnell wird es nicht möglich sein. Später gibt es den Tod. Bis dahin muss aber einiges Wasser unter der Brücke durchfließen. Du bist ein sturer Dickkopf. Wo gibt es die ewige Sicherheit? Komm, zieh deine Schwimmweste an und spring in den Fluss.
In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Jetzt bin ich noch ein kleiner Floh auf der Brust eines Sperlings. Ich lasse mich, wenn ich die richtige Landefläche finde, gleich auf die Erde fallen, werde auf den Regen warten, der mich dann zu diesem Samen spülen wird. Es kann noch dauern. Ich gebe mein Bestes. Versprochen.
Hurra! Der Wille ist da! Der Rest ist ein Kinderspiel.
Aber nicht vergessen, bis ich mich fallen lasse, kann dieser Sperling eine Beute des bösen Adlers sein oder das Ziel eines Steins, was weiß ich. Letztens noch ist der hier gegen eine Glasscheibe geflogen und hat es gerade noch überlebt. Der Sperling muss leben, damit ich mein Wort halten kann.
Jetzt übertreibst du aber. Es wird nicht schief gehen. Sei einfach nur mutig und glaube an uns. Bis bald, Sweetie.
Gott, sind diese Viecher albern.